Ich bitte dich, dass du mir jetzt hilfst, das zu sagen, was dir wichtig ist. Zu deiner Ehre, Herr. Amen. Im Wort Gottes gibt es ja verschiedene Symbole, wenn es um den Heiligen Geist geht. Eins ist das Öl. Finden wir im Alten Testament oft, dass Leute gesalbt werden und der Heilige Geist auf sie kommt. Dann gibt es das Feuer. Finden wir zum Beispiel beim siebenarmigen Leuchter das Licht, was brennen musste. Parallele dazu in der Offenbarung die sieben Fackeln, die vor dem Thron brennen. Das die sieben Geister Gottes, heißt es da, ganz interessant. Und das letzte Bild habe ich eben schon genannt, das ist das Wasser. Guck mal, es funktioniert sogar, wenn ich nach da mache. Wir haben vorhin noch drüber gesprochen, dass man manchmal dahin drückt und drückt und es passiert nichts, weil da hinten der Empfänger ist. Ja, der Heilige Geist ist das Wasser des Lebens in uns und Jesus spricht davon, von dieser Quelle lebendigen Wassers in uns. Da kommen wir gleich noch drauf. Der Heilige Geist ist, wie Petra das schon gesagt hat, er ist nicht nur eine Kraft, sondern er ist der Geist Gottes. Er ist eine Person. Er ist Gott, genauso wie Vater Gott ist und wie Jesus Gott ist. Das heißt, der Herr aber ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich finde, wir denken manchmal so, ja, zu Jesus, der ist irgendwie uns nah, weil er Mensch war und dass es Gott, den Vater gibt, ist auch klar. Aber der Heilige Geist ist irgendwie so manchmal ein bisschen ungreifbar. Aber das Wort Gottes sagt ganz klar, dass er Gott ist. Er ist der Herr. Er ist eine Person. Und er möchte in uns leben. In seiner Eigenschaft als Gott ist er heilig. Er heißt der Heilige Geist. Und Heiligkeit ist total das Gegenteil von dem, was uns umgibt in unserer Welt. Was bedeutet heilig? Das bedeutet abgesondert, rein, vollkommen. Die Atmosphäre, die der Heilige Geist mitbringt, die er trägt, ist immer sehr, sehr rein. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, so total eingenommen zu sein im Gebet oder vielleicht in einer Lobpreiszeit oder wenn du die Bibel liest und du merkst, bist ganz beeindruckt von Gott. Oder vielleicht, als du dich bekehrt hast und als du gemerkt hast, Gott klopft an deinem Herzen an und du warst wie in einem anderen Raum. Wisst ihr, wovon ich rede? Könnt ihr euch das vorstellen? Schon mal erlebt? Wo du merkst, jetzt spricht Gott zu mir. Und der Heilige Geist, der bringt diese himmlische Atmosphäre, diese Atmosphäre der Gegenwart Gottes mit. Ich muss hier mal eben das WLAN ausmachen, weil ich sonst immer Irritierung hier auf dem Rechner habe. Der Heilige Geist ist rein. Und schaut, ich habe das eben versucht zu illustrieren. Ich kann, wenn das Wasser, das reine Wasser für den Geist Gottes steht, dann ist nur so viel Platz für ihn da, wie ich nicht mit anderen Sachen gefüllt bin. Und das sind nicht alles schlechte Sachen. Ja, es gibt ja viele nette Sachen, die uns auch erfüllen können. Ich zum Beispiel freue mich gerade total auf den Urlaub und ich habe gerade gestern Abend Jesus um Vergebung gebeten, wo das ein Götze geworden ist, weil ich total damit beschäftigt war die letzte Zeit. Und jede freie Minute fast genutzt habe, um irgendwie zu planen, was ich da noch alles machen kann. Das ist schön und Gott gönnt mir den Urlaub, gar keine Frage. Und ich glaube, er freut sich auch drauf. Aber die Frage ist, verdrängt das meine Aufmerksamkeit für Jesus? Eine Person ist jemand, wenn man eine Person ist, dann denkt man. Der Heilige Geist denkt, er ist eine Person. Er ist tatsächlich eine Persönlichkeit, eine Person. Er fühlt. Ist uns das bewusst? Ich glaube, die Gefühle sind uns in Bezug auf Gott oft nicht so bewusst, oder es ist, als wenn er so darüber stünde, über Gefühlen. Aber wenn man das Wort Gottes aufmerksam liest, dann merkt man, dass Gott voller Gefühle steckt. Der Unterschied ist, dass er seinen Gefühlen nicht ausgeliefert ist und aus denen heraus unbeherrscht handelt. Gott sei Dank tut er das nicht. Aber er hat starke Gefühle. Eine Bibelstelle, aus der wir das sehen können, Epheser 4, Vers 30, achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Aha. Das heißt, ich kann ihn traurig machen. Ich kann ihn betrüben. Der Umkehrschluss ist, ich kann ihm Freude bereiten. Wenn ich den Heiligen Geist betrüben kann, dann kann ich mich auch auf eine Weise verhalten, die ihn freut. Was sagt das über sein Verlangen nach dir aus? Wenn das, was du tust, was in deinem Inneren, was in deinem Herzen so passiert, wenn das dem Geist Gottes Freude oder Traurigkeit bereiten kann, das ist krass, oder? Dann bist du nicht egal. Dann bist du ihm wichtig. Jemand, der mir egal ist, der kann machen, was er will, das berührt mich nicht. Aber jemand, der mir wichtig ist, da berührt es mich, was derjenige tut. Gott möchte in dir wohnen. Er ist eine Person und als eine Person hat er einen Willen. Er tritt in Beziehung mit uns. Er liebt Dinge, er hasst Dinge. Und er kommuniziert, er spricht und er handelt. Was tut er denn, der Heilige Geist? Was ist denn sein Handeln? Als Jesus ihn angekündigt hat, hat er gesagt, dass er in uns wohnen wird. In Johannes 14, Kapitel 14 bis 16, redet Jesus immer wieder von diesem Parakletos, diesem Ratgeber, diesem Anwalt, diesem Unterstützer, der in uns wohnen möchte und wird. Im Jakobus lesen wir, meint ihr, die Schrift sage umsonst, dass der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, eifersüchtig auf unsere Treue bedacht ist? Das finde ich krass. Der Heilige Geist ist eifersüchtig auf unsere Treue bedacht. Kennst du den Heiligen Geist? Willst du ihn überhaupt kennen? Oder ist er, entschuldigt den Ausdruck, ein notwendiges Übel der Dreieinigkeit? Der Heilige Geist ist Gott. Und er ist in seinem Wesen völlig identisch mit dem Herrn Jesus und mit dem Vater. Und er hat ein leidenschaftliches Begehren, uns zu besitzen. Uns ganz zu haben. Jesus hat gesagt, ich lese den zweiten Teil. Wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ströme lebendigen Wassers, das ist sein Wille für dich, das ist, was er tun möchte. Er möchte eine Quelle lebendigen Wassers in dir sein. Paulus sagt im Epheserbrief, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Ja, Jeder Mensch, der Jesus als Herrn hat, hat den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist ist der, der die Wiedergeburt bewirkt. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du den Heiligen Geist. Und trotzdem steht hier, werdet voll vom Heiligen Geist. Das ist kein Automatismus. Und auch wenn ich einmal voll vom Heiligen Geist war, und du vielleicht mal voll vom Heiligen Geist warst, bedeutet das nicht, dass das immer noch so ist. Das findest du in der Apostelgeschichte, dass die nach Pfingsten die Jünger wurden vom Hohen Rat wurden verprügelt und kamen dann wieder zu den Iren und die waren also schon vom Heiligen Geist erfüllt, ja? Und dann passierte das, dass sie Verfolgung erlebten, dann kamen sie wieder zur Gemeinde und dann beteten sie, dass Gott sie mutig macht, Jesus zu bekennen. Und dann steht da, die Städte, wo sie waren, bewegte sich und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das bedeutet, ich brauche das immer wieder neu, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Ja klar, wenn sich da anderes Zeug ansammelt, muss ich mal gucken, dass die Füllung wieder stimmt. Das Platz wird für ihn. Was ist das für ein Vorrecht? Der Heilige Geist liebt dich und möchte dir seine Liebe offenbaren, möchte dir Gottes Liebe offenbaren. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ist Gottes Liebe für uns eine Realität oder ist das sowas Theoretisches? Ich glaube, der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Liebe Gottes wirklich real machen möchte, ins Herz übersetzen. Und er möchte dich als seinen Wohnort haben. Krass, Wohnort. Da ist es, wo du es dir schön einrichtest, wo du zu Hause bist. Der Heilige Geist möchte sich in dir und in mir zu Hause fühlen. Was für eine Ehre. Was für eine Ehre, dass der große Gott sich in dir und mir zu Hause fühlen möchte. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst. Denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Mit dem Heiligen Geist, das hat zwei Seiten. Das eine ist, dass er mich erfüllen möchte. Mir die Liebe Gottes real machen möchte. Mir Kraft schenken möchte. Mich ausrüsten möchte, mit Mut Jesus zu bezeugen. Mir Gaben gibt, damit ich ihm besser dienen kann. Die andere Seite ist, dass er mich besitzen möchte. Da ist dieser Aspekt der Absonderung, der Heiligkeit für Gott drin. Der Kontext von dieser Bibelstelle hier ist sexuelle Unreinheit. Wir haben eingangs, und wir haben es nachher im Lobpreis gesungen, habt ihr dieses Lied gespielt, O komm, du Geist der Wahrheit. Und mir fiel diese Strophe ein und habe schnell gegoogelt, aber dann kam sie ja nachher noch. Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt denn je. Ich habe gedacht, Mensch, wenn die das damals schon gesungen haben, was würden die heute sagen? Deshalb musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Gib uns in dieser schwachen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Und wenn wir das lesen, die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit, das waren Männer und Frauen, die erfüllt waren vom Geist Gottes, die fest waren im Wort Gottes, die beständig blieben in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft, in den Gebeten, die ausgerüstet waren vom Heiligen Geist mit übernatürlichen Gaben. Da sind Heilungen passiert, da sind Wunder passiert. Ich glaube, ihr Lieben, dass wir uns nicht mehr leisten können als Gemeinde, den Heiligen Geist sozusagen auf Sparflamme zu halten. Wir kommen ja historisch aus dem christlichen Abendland, aber da sind wir lange von weg. Wir leben in einem sehr heidnischen, in einer sehr heidnischen, gottlosen Nation. Das ist mal so. Es geht um den Menschen, um mich. Und wir sind durchseucht von heidnischen Kulten, von Götzendienst, von esoterischen Verdrehungen, von dämonischen Lehren und Kräften. Das ist normal für die Menschen. Die Menschen sind viel offener für Spirituelles, aber für alles Mögliche. Ich glaube, ich habe im Moment eine Entscheidung in meinem Leben, wo Gott klar reingesprochen hat, und das hat bestimmte Konsequenzen, auch beruflich. Und ich habe das dann bei der Arbeit erzählt und habe dann auch gesagt, dass ich ja Christ bin und dass ich empfinde, dass Gott das und das zu mir gesagt hat. Ich glaube, früher hätten meine Arbeitskollegen, also meine damaligen Arbeitskollegen, wahrscheinlich gedacht, what? Gott hat mit dir geredet? Jetzt ist er völlig abgedreht. Heute kriege ich Reaktionen wie, du, das finde ich super. Wenn man so ein ganz starkes Bauchgefühl hat, dann muss man dem folgen. Und ich habe gedacht, was ist denn da passiert? Die haben gar kein Problem damit, dass ich irgendwas wahrnehme, was außerhalb von mir ist. Aber sie kennen Jesus nicht. Sie sind offen, weit, weit offen für alle möglichen übersinnlichen Mächte. Und es gibt eben nicht nur den Heiligen Geist, es gibt auch den Teufel. Und der breitet sich aus in unserer Gesellschaft und verdreht das Denken und pervertiert alles. Und ich glaube, wenn wir nicht durch das Wort Gottes und den Geist Gottes das Korrektiv haben, eine klare Ausrichtung, dann laufen wir Gefahr abzudriften und eingelullt werden und gefüllt zu werden von allem möglichen Kram. Und wir merken nicht, dass wir schräg geworden sind, weil es ist ja auch noch ein bisschen Heiliger Geist dabei. Und es wird immer weniger und immer schwammiger. Wir müssen unsere Lampen voll haben. Jesus hat für dich bezahlt, damit du Sohn sein kannst. Ich habe es eben hier gesagt, Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Als Jesus für uns gestorben ist, ist er ja nicht gestorben, um unsere Sünde zu kriegen, sondern um uns zu kriegen. Er möchte dich haben. Er wünscht sich, dass er dich gebrauchen kann in dieser Welt. Du bist total teuer erkauft. Wozu? Wozu sind wir erkauft? Das habe ich jetzt gerade schon gezeigt. So Söhne zu sein, das gilt auch für uns Frauen. Auch wir Frauen sind zur Sohnschaft berufen. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Aber Vater, dieses Wort für Sohn, das im Griechischen ist das Hyos. Und das bedeutet das liebevolle, enge Verhältnis eines Nachkommens zu den Eltern auf der einen Seite und zum anderen die Position als rechtmäßiger Erbe und Nachkomme. Nicht mehr Sklave, nicht Diener, sondern Sohn. Das ist die Art von Beziehung, in die uns der Heilige Geist hineinführen möchte. Dass wir lernen, in der Autorität auch zu leben, die Jesus uns erkauft hat. So wie er seinen Jüngern Autorität und Vollmacht gegeben hat, zum Beispiel über unreine Geister, über Krankheit. Und er möchte das auch mit uns tun. Und wir können es uns nicht mehr leisten, stecken zu bleiben in Lügen über unsere Identität. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du Kind Gottes. Dann hat er dich als Sohn sozusagen. Das bedeutet in diese innige Beziehung und in ein rechtmäßiges Verhältnis gebracht. Und unabhängig davon, ob du menschlich gewollt warst, ob du menschlich weißt, dass du geliebt und wichtig bist, möchte der Heilige Geist diese Realität der Annahme Gottes, des völligen Geliebtseins dir real machen. Und wir können es uns nicht erlauben, mehr, länger, glaube ich, in unseren eigenen Lügen hängen zu bleiben, die der Feind in unser Leben gestreut hat, durch viele Dinge, die schiefgelaufen sind, wo vielleicht deine Eltern dich überhaupt nicht wollten und du dein Leben lang mit Minderwertigkeit rumrennst oder immer versuchst, Anerkennung irgendwie zu bekommen. Der Heilige Geist möchte diese Dinge in uns ansprechen und möchte uns Wahrheit ins Herz transportieren, dass wir wissen, ja, ich bin angenommen, ich bin geliebt, dass du lernen kannst, aus dieser Annahme heraus, aus diesem Angenommensein heraus zu leben. Er ist der Geist der Wahrheit. Und er möchte dir die Wahrheit zeigen. Er möchte dir zeigen, was Gott über dich denkt. Er möchte dir zeigen, dass das, was Jesus getan hat am Kreuz, reicht für dich. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Knecht oder Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Sind das schöne Worte oder ist das eine Realität in deinem Leben? Diese Annahme von Gott. Und wenn das keine Realität ist in deinem Leben, dann darfst du den Herrn bitten, darfst den Heiligen Geist ansprechen, sagen, Heiliger Geist, da steht, du bist in mein Herz gesandt und rufst in mir, aber Vater, zeig mir diese Sohnschaft, zeig mir die Liebe Gottes für mich. Ich will dir glauben, mehr als meinen Gefühlen, mehr als meiner Geschichte. Wenn man in Israel ist, dann hört man die Kinder rumlaufen, aber, Die rufen Papa. Das ist ganz, ganz ein vertrauter Begriff. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist hat eine Leidenschaft, Jesus groß zu machen. Er macht Jesus und den Vater immer groß. Das liebt er. Er liebt es, Jesus erhöht zu sehen. Ihr Lieben, Lobpreis ist kein frommes Ritual für die, denen Musik halt wichtig ist oder die gerne irgendwas alles ein bisschen emotionaler haben im Gottesdienst oder so. Es geht im Lobpreis gar nicht um uns. Es geht gar nicht darum, dass wir irgendwie in Stimmung kommen. Es geht beim Lobpreis darum, den König der Könige zu erheben, zu verehren. Und wenn wir das tun, dann ist das wie ein Sog, etwas, was den Heiligen Geist total anzieht, weil er liebt es, wenn Jesus erhoben wird. Und wenn wir Jesus erheben, dann ist er da. Das passt zu der Stelle, die wir vorhin aus dem Epheser gelesen haben. Werdet voller Geist, indem ihr zueinander redet in Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt. Wenn du dir wünschst, dem Heiligen Geist mehr Raum zu machen in deinem Leben, wenn ihr euch wünscht, als Gemeinde dem Heiligen Geist mehr Raum zu machen, dann lasst uns eine Kultur pflegen, wo wir Jesus erheben, mit unseren Worten, mit unseren Taten, in dem, wie wir miteinander umgehen. Jeder von uns weiß, wenn man gerade verliebt ist oder wenn die Mannschaft, die deine Mannschaft ist im Fußball, gewonnen hat, du preist die regelrecht, oder? Du redest davon, du bist begeistert, du willst es anderen erzählen. Und so eine Atmosphäre in Bezug auf unseren König ehrt ihn und zieht den Heiligen Geist an. Und wenn wir Jesus erheben, dann werden wir selber justiert. Und da werden finstere Mächte, wird verschrobenes Denken in uns auch korrigiert, weil der Geist Gottes kommt und zeigt, hey, das ist nicht heilig. Ich möchte dich davon reinigen. Der Heilige Geist hat eine Mission. Er macht uns Jesus ähnlich. Wir kennen sicher die Früchte des Geistes aus Galater 5. Eine schöne Beschreibung, wie Jesus ist. Voller Liebe, voller Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gibt es irgendjemand, bei dem da nicht Luft nach oben ist? Ich kann meine Hand da nicht heben. Ich brauche mehr davon. Ich möchte mehr sein wie Jesus. Und er liebt das, uns Jesus ähnlicher zu machen. Du hast den Heiligen Geist nicht nur für dich, sondern du hast eine neue Identität bekommen und er will dir helfen, darin zu leben. Der Heilige Geist bereitet uns auf die Ewigkeit vor. Wir sollen mit Jesus herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das irdische Leben schon mal als Trainingscamp in Bezug darauf betrachtet, dass Gott uns trainiert für unsere ewige Berufung. Er möchte unseren Charakter prägen, reinigen, schleifen und uns Jesus dadurch ähnlicher machen. Das Dumme ist, oder das Gute ist, wir werden Jesus ähnlicher. Das Dumme ist, es ist nicht dumm. Entschuldigt, dass ich das so sage. Man könnte sagen, die schlechte Nachricht ist, um das zu bewerkstelligen, benutzt er herausfordernde Situationen und Menschen und manchmal andere, als ich mir aussuchen würde. Aber selbst Jesus, obwohl er vollkommen sündlos war, wurde geschliffen, wurde herausgefordert, Ja zu sagen zu Gottes Willen. Und diese Veränderung in Jesus-Ähnlichkeit, die passiert nicht, weil wir zu FEG oder zu Crosswalk oder sonst wo zugehören, sondern das ist was Persönliches in deiner Beziehung mit Jesus und dein und mein Ja im Alltag zu ihm. Ich möchte schließen, wie ich angefangen habe, und ich mache hier ein bisschen vor. Wie viel Raum machen wir ihm? Wie viel Raum machen wir ihm? Erkennen wir an, dass er der Herr ist? Dass er kein Anhängsel ist an Vater und Sohn, sondern dass er derjenige ist, der uns hilft, als Christen zu leben? Sind wir offen für die Gaben, die er mitbringt, oder sagen wir, bleib mir weg mit so einem Zeug, das ist mir viel zu charismatisch? Es gibt Menschen, die haben viel Schaden angerichtet, weil sie die Gaben, die der Heilige Geist schenkt, in unweiser Weise gebrauchen. Zum Beispiel die Gabe der Prophetie. Wenn unreife Menschen prophetisch geredet haben und Menschen unter Druck gesetzt zu haben, was weiß ich, du musst den heiraten oder solche Geschichten, das ist nicht im Sinne Gottes. Und ich habe manchmal mich gefragt, warum macht Gott das, Gaben zu geben an Menschen, die damit so viel Unfug anrichten? Weil der Effekt ist, dass die Leute sagen, boah, Prophetie bloß nicht. Ein Aspekt, den ich verstanden habe, ist, Gott hat in die Gemeinde gegeben, diese Gaben. 1. Korinther 12. Und in der Gemeinde ist eigentlich, die ist gedacht als Raum, wo Korrektur da ist. Wo jemand zum Beispiel, der begabt ist mit irgendeiner tollen Gabe von Gott, der aber vielleicht noch ein ganz unreifer Christ ist, weil Gaben sind Geschenke, hat nichts mit Charakter zu tun. Nochmal, Gaben sind Geschenke, hat nichts mit Charakter zu tun. Wir heben die Leute mit Gaben manchmal auf ein Podest, das ist gefährlich, das sollen wir nicht. Gabe hat nichts mit Charakter zu tun. Aber wenn ein junger Christ zum Beispiel von Gott die Gabe bekommt, Kranke zu heilen, 1. Korinther 12 ist es aufgeführt, Gaben von Heilungen. Dann braucht's nicht Geschwister, die sagen, ja, lass mal, wenn du mal so lange Christ bist wie ich, bist du auch nicht mehr so begeistert und willst Kranke heilen. Sondern dann braucht's reife Geschwister, Väter und Mütter, die sagen, hey, super, dass Gott dir diese Gabe gegeben hat. Komm, ich helfe dir zu lernen, wie du die in Weisheit gebrauchst. Auf eine Weise, die Jesus ähnlich ist. 1. Korinther 13. Ja, dieses Sandwich von Gaben und Liebe und Charakter. Und wir brauchen das. Und ich möchte uns ermutigen, unser Herz wieder aufzumachen. Weil ich glaube, wir sind in eine Zeit gekommen in unserer Gesellschaft, wo wir den Heiligen Geist ganz, ganz dringend brauchen, um klar zu bleiben, um leuchten zu können als Gemeinde, als sein Volk in dieser Welt. Und wenn du merkst, dein Herz ist nicht offen für den Heiligen Geist, dann sag ihm auch das und bring ihm das, sag: Herr, ich merke, mein Herz ist nicht offen, aber ich will dahin, hilf mir. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du so demütig bist.